Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie beim Podcast Lebensfragen. Ich bin die Journalistin Anja Schneider. Teil der Runde ist der Bischof von Mainz,
Peter Kohlgraf.
Und diesmal mit am Tisch sitzt unsere Gesprächspartnerin Viola Kohlberger. Sie ist 31 Jahre jung, begeisterte Pfadfinderin und schreibt gerade ihre Doktorarbeit in katholischer Theologie in München. Sie setzt sich für die Erneuerung der Kirche ein und das so engagiert, dass sie 3,5 Jahre lang ehrenamtlich als Mitglied an dem Reformprozess Synodaler Weg teilgenommen hat, also an der Synodalversammlung in Frankfurt. Und das will schon etwas heißen, denn es gab unter den ca. 230 Mitgliedern nur wenige junge Frauen. Herzlich willkommen, Viola Kohlberger.
Hallo.
In diesen Tagen gab es zwei wichtige, bewegende Ereignisse in der katholischen Kirche in Deutschland. Erstens die Veröffentlichung der Studie zu sexualisierter Gewalt im Bistum Mainz mit erschreckenden Schilderungen und Erkenntnissen. Und zweitens ist die 5. und letzte Synodalversammlung zu Ende gegangen, also die Konferenz, die die deutschen Bischöfe als Antwort auf die erschütternden Missbrauchsfälle vor 4 Jahren eingeführt hatten. Beide Ereignisse lösen vielleicht wieder so bei einigen Gläubigen die Frage aus, katholisch wozu noch? Und genau diese Frage stellen wir hier jetzt auch. Zugegebenermaßen eine sehr große Frage, in der es um viele Themen geht. Bischof Kohlgraf, beginnen wir aus aktuellem Anlass mit dem fordernden Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Dazu wurde die sogenannte EVV-Studie zu sexualisierter Gewalt im Bistum Mainz seit 1945 veröffentlicht. Ergebnis unter anderem, die Autoren erfassten hunderte Beschuldigte und Betroffene. Nach Prüfung von Verantwortung, Tatbestand und Plausibilität verblieben für die weitere Untersuchung 181 Beschuldigte und 401 Betroffene, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich deutlich höher liegt. Und die Studie attestiert ihrem Vorgänger, dem vor 5 Jahren verstorbenen Kardinal Lehmann, der auch langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war, und ihren anderen Vorgängern grauenhafte Verfehlungen. Wie schätzen Sie jetzt die Ergebnisse ein?
Ich muss leider sagen, dass die Ergebnisse jetzt nicht völlig überraschend kamen. Es gab ja auch schon andere Bistumsstudien, die Ähnliches sagen. Es scheint so gewesen zu sein, dass Bischöfe und Verantwortliche in der Kirche ihrer Verantwortung tatsächlich nicht gerecht wurden, indem ihnen die Institution oder die Wahrung und Rettung der Institution wichtiger waren als die Zuwendung und Begleitung von betroffenen Menschen. Das ist eine mittlerweile durchgängige Erfahrung. Mich betrifft es als Bischof von Mainz insofern besonders, weil es natürlich auch namhafte und durchaus auch geschätzte Bischöfe dieser Diözese betreffen.
Frau Kohlberger, Sie stammen aus dem Bistum Augsburg. Dort liegt bislang noch kein diözesanweites Gutachten zu sexuellem Missbrauch vor. Das soll noch kommen. Also alle paar Monate wieder ein Bistum mit einer Studie mit erschreckenden Taten und Zahlen und dem Befund, dass kirchliche Hierarchien die Taten verdeckt und den Opfern nicht geholfen haben. Was denken Sie darüber?
Die Frage ist ja immer, brauchen wir noch weitere Gutachten, die sich immer wieder selbst bestätigen? Wir wissen, dass es strukturelle Missstände gibt, dass es strukturelle Probleme gibt, die Missbrauch begünstigen in der katholischen Kirche. Das ist offen. Deswegen wurde ja auch der synodale Weg durchgeführt. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass es die verschiedenen Gutachten gibt. Und zwar, um nochmal auch die einzelnen Fälle anzugucken.
Bischof Kohlgraf Karl Lehmann verstarb vor 5 Jahren. Er galt so einigen bundesweit als Hoffnungsträger in der Kirche. Das kirchliche Nachrichtenportal katholisch.de schreibt unter anderem, das Mainzer Gutachten zeichnet das denkbar schlimmste Bild von Kardinal Lehmann, empathisch gegenüber Tätern, gefühllos gegenüber Opfern. Zitat Ende. Was denken Sie, was löst das bei den Gläubigen aus?
Ich höre viel Enttäuschung. Ich höre aber auch, das muss ich sagen, viel Dankbarkeit. Mich sprechen Leute auf der Straße an und sagen mir, es ist gut, dass das jetzt ans Licht kommt. Es gibt auch die andere Seite, Menschen, die sagen, Mensch, kann man das nicht jetzt ruhen lassen? Kann man die Verstorbenen nicht in Ruhe lassen? Da würde ich sagen, nein, kann man nicht, weil die Betroffenen leben unter uns. Und es geht ja auch darum, für die Zukunft Lehren aus diesen Erfahrungen zu ziehen. Das muss ich deutlich sagen. Wir sind ziemlich am Anfang der Aufarbeitung dieser Verbrechen. Und da ist ein Blick in die Vergangenheit einfach unverzichtbar. Das müssen wir tun. Und dennoch sage ich auch, im Hinblick auf meine Vorgänger, so schlimm das ist, das will ich in keiner Weise irgendwo relativieren. Aber natürlich ist das Lebenswerk auch nicht auf diese eine Frage zu reduzieren. Aber diese Frage gehört dazu. Und es offenbart einfach eine andere Seite dieser Bischöfe. Die gehört auch dazu.
Frau Kohlberger, die bundesweite Studie, die MHG-Studie 2018 zu sexuellem Missbrauch an Minderjährigen, hat dazu geführt, dass die deutschen Bischöfe einen freieren Austausch in der Kirche ermöglichen wollten mit dem synodalen Weg. Und Sie hatten vor 4 Jahren entschieden, Sie möchten gern mitwirken. Wie sind Sie denn da reingekommen?
Ich hatte schon irgendwie leicht mitgekriegt, dass es den synodalen Weg geben soll, habe mich da aber noch nicht so richtig mit befasst. Und dann im Newsletter des BDKJs,
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend,
also des katholischen Dachverbands der Jugendverbände, habe ich gelesen, dass 15 junge Leute gesucht werden, die da mitmachen. Und ich dachte mir, das ist super, ich habe so viel Kritik an Kirche. Ich konnte das damals noch gar nicht so richtig spezifizieren, aber ich war nicht damit einverstanden, wie ganz vieles läuft. Und deshalb habe ich mich beworben auf diese Plätze. Ich glaube, 230 Leute waren wir insgesamt, die sich beworben hatten. Und 15 wurden ausgewählt und ich durfte eine von ihnen sein.
Sie sind im Bistum Augsburg groß geworden. Welche Erfahrungen in der Kirche haben Sie denn dann biografisch mitgebracht in die Synodalversammlung? Was haben Sie konkret erlebt?
Also ich würde sagen, ich habe eine ganz klassische Sozialisierung, katholische Sozialisierung in Oberbayern durchlaufen. Ich war gleich ab der ersten Klasse in der Jugendverbandsarbeit, also bei der DPSG, bei der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Bin dann in der 3. Klasse Ministrantin geworden, war das, glaube ich, auch 8 Jahre lang oder so. War dann auf einem katholischen Gymnasium in einem Benediktinerkloster und ja, war dann in der DPSG Stammesvorsitzende zuerst, dann BDKJ-Kreisvorsitzende im BDKJ-Diözesanausschuss und dann im Diözesanvorstand. Da bin ich immer noch als Diözesankuratin jetzt, also als geistliche Leitung.
Also sozusagen eine Karriere in der Pfadfinderschaft, was aber auch dazu gehört, ist, dass das auch gewählte Ämter sind. Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist ja was Besonderes. Das heißt, Sie konnten offenbar auch viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder dann von sich überzeugen, indem Sie gute Arbeit geleistet haben, ehrenamtlich.
Ja, das denke ich doch. Ich wurde ja auch wiedergewählt in den Diözesanvorstand. Und genau. Das sehe ich als große Unterstützung des Diözesanverbandes.
Dann war also dieser Start der Synodalversammlung als Gesprächsprozess, mit dem man auch verlorenes Vertrauen bei den Gläubigen wiedergewinnen wollte. Wie haben Sie, Bischof Kohlgraf, die Atmosphäre erlebt, als Sie erstmals dorthin kamen zur Synodalversammlung?
Ich versuche mich zu erinnern an die erste Versammlung in Frankfurt. Da war einerseits bei mir eine Neugier, eine Offenheit, aber auch eine gewisse Reserve, weil wir uns halt auch viele Themen vorgenommen haben, wo wir auch als Bischöfe wussten, viele der Themen sind gar nicht in unserer Entscheidungskompetenz, egal was wir jetzt sozusagen entscheiden.
In der Synodalversammlung gab es eine alphabetische Sitzordnung. Das war etwas Besonderes, was es so noch nicht gegeben hat. Dadurch wurden die Teilnehmenden kunterbunt zusammengewürfelt. Kohlberger, Kohlgraf kamen im Alphabet hintereinander und auf diese Weise lernten sie beiden sich kennen. Das heißt, sie saßen stunden- und tagelang neben oder voreinander. Frau Kohlberger, mit wie vielen Bischöfen haben Sie vorher schon mal so zusammengesessen? Und wie haben Sie es dann erlebt?
Ja, ich glaube, das war wirklich einzigartig und das hatte ich davor noch nicht gemacht, weil ich ja davor noch nie tatsächlich mit Bischöfen in einer Versammlung saß. Also natürlich hatte ich schon so Audienzen mitgemacht, ne? Also wo es dann tatsächlich eine Einladung des Bischofs gab, in Augsburg oder auch in München, aber kein Nebeneinander, Miteinander sprechen, sitzen, ringen.
Ja, für Sie, Bischof Kohlgraf, war das ja auch neu, neben Frau Kohlberger zu sitzen, einer jungen Frau, die auch mal von Gott, übrigens auch mal von Gott als Sie spricht, in der weiblichen Form. Hand aufs Herz, hätten Sie das vor 5 Jahren noch für möglich gehalten?
Also ich sitze immer mal wieder auch als Bischof neben normalen Menschen. Das ist so erschütternd jetzt auch nicht. Und ich habe wirklich die Nachbarschaft zu Frau Kohlberger wirklich genossen, weil sie wirklich auch eine angenehme Zeitgenossin ist. Als klerikaler Ausgleich saß rechts von mir der Berliner Generalvikar.
Ich war tatsächlich in einer Versammlung umringt von Bischöfen. Ich glaube, in der 3. Versammlung, weil Herr Koch sitzt ja auch immer noch mal direkt neben mir. Das ist mein linker Sitznachbar. Und in einer Versammlung war da noch Herr Ippold in der Nähe. Das war wirklich spannend.
Insofern entkommt man uns Bischöfen bei dieser Synodalversammlung dann auch nicht, ob man will oder nicht.
Hat Sie das irgendwie beeinflusst, Frau Kohlberger?
Beeinflusst würde ich nicht sagen, aber ich glaube, ich habe auch vor allem durch den Austausch mit Herrn Kohlgraf ein größeres Verständnis für Bischöfe gewonnen oder für bischöfliche Sichtweisen. Und es war natürlich auch sehr angenehm, immer wieder entweder so ja lustige Sachen auszutauschen oder auch, dass ich Fragen stellen konnte, weil Herr Kohlgraf natürlich die Leute viel besser kennt als ich. Und dann so zur Einordnung ganz schnell, ja.
Sie haben in der Synodalversammlung dann in Ihren Redebeiträgen offen natürlich Ihre Meinung geäußert. Und das war sicher dann doch auch eine neue Erfahrung für gewisse Bischöfe, dass sie in diesem Rahmen einer jungen Frau zuhören mussten, die völlig andere Ansichten hat. Sie gerieten dann plötzlich in eine äußerst unangenehme Situation mit Kardinal Wölki.
Ja, ja, ich auf der 2. Synodalversammlung war das im Herbst 2021. Genau, ich hatte in einem Redebeitrag einen Post verlesen, in dem er namentlich vorkommt. Er sah das als Angriff auf seine Person und hat mich dann nochmal abgefangen am Ende einer Pause und hat mich zur Rede gestellt sozusagen. Allerdings war das kein wirklicher Austausch, dieses Gespräch, sondern eine Zurechtweisung und ein versucht es in Schranken weisen. Ich fand das äußerst bedrängend und im Nachhinein habe ich das dann auch als, also konnte ich das auch als Machtmissbrauch benennen. Und genau, das habe ich erst so dann auch kommuniziert mit dem Präsidium, diese Erfahrung und später in die sozialen Medien gebracht und dann ist es irgendwie viral gegangen. Ja, und hat sehr, sehr viel auch mediale Aufmerksamkeit erfahren. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit hat auch gezeigt, dass das eben kein Einzelthema war, sondern dass ganz viele Menschen solche Situationen schon mal erlebt hatten.
Ihr Post wurde mehr als 15.000 Mal aufgerufen und es wurde, wie Sie sagen, auch bundesweit einiges darüber berichtet.
Es gab dann ja auch einen Leitfaden für gute Kommunikation, also ein sensibleres Miteinander umgehen insgesamt, also nicht nur der Bischöfe mit den LaiInnen, sondern insgesamt der Synodalen untereinander. Und ja, ich glaube, da konnte das ein bisschen was dazu beitragen.
Bischof Kohlgraf, Sie haben 2015 als Professor der Pastoraltheologie in Ihrem Buch »Nur eine dienende Kirche dient der Welt« geschrieben. Zitat, die sogenannten Laien, das heißt die Getauften und Gefirmten, sind nicht Delegierte des Bischofs, sondern verfügen über eigene Autorität und Würde, ihnen im Vertrauen zu begegnen, mit Hochachtung und auf Augenhöhe, ist eine theologische Notwendigkeit. Wenn Sie dieser Ansicht sind und so ein offenbar übergriffiges Verhalten, wie es jetzt zum Beispiel Frau Kohlberger erlebt hat, also ein Verhalten eines Kollegen erleben, sprechen Sie dann auch unter den Bischöfen über so etwas?
Also über diesen konkreten Fall haben wir jetzt nicht gesprochen, aber natürlich über die Rolle der Bischöfe, über die Rolle des Klerus, über die Rolle des Gottesvolkes und der verschiedenen Begabungen im Gottesvolk sprechen wir natürlich. Und ich sage mal, was Sie da zitieren aus meinem Buch, das ist im Grunde eine Aussage eines Theologen, Yves Congar, eines französischen Theologen, die er irgendwann, glaube ich, in den 60er Jahren getätigt hat. Also das ist jetzt kein völlig neuer Gedanke. Und heute bewegt uns dieser Gedanke immer noch, weil Themen, die längst mit der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 60er Jahren eigentlich auch beschlossen sind und eigentlich zum theologischen Standard gehören, im konkreten Umgang immer noch für Verwirrung sorgen können.
Nun ist es so, dass in der Bischofskonferenz vielleicht auch noch hinzugelernt werden kann in Fragen der Dialogfähigkeit. Es war so, dass 4 bayerische Bischöfe und Kardinal Wölki im vergangenen Dezember im Alleingang einen Brief an den Papst geschrieben haben mit der Frage, ob sie bei den Vorbereitungen für den Synodalen Rat mitmachen müssten. Und dann folgte aus Rom die Klarstellung, es gebe keine Kompetenz, den Synodalen Rat auf nationaler, auf diözesaner oder auf pfarrlicher Ebene einzurichten. Das war ein Schlag für viele Gläubige, die sich Veränderungen wünschen und sich fragen, was ist eigentlich mit dieser Kirche überhaupt noch möglich? Die Bischöfe schrieben danach kurzfristig noch einige Änderungsanträge für die Synodalversammlung und Kritiker meinten, oh, die Bischöfe, die haben damit die ausgearbeiteten Texte noch schnell weichgespült. Wie haben Sie das denn erlebt, Frau Kohlberger?
Ich bin der Meinung, dass die Änderungsanträge die Texte geschwächt haben. Und ich glaube, dass wir als Versammlung zu schnell auch darauf eingegangen sind, beziehungsweise leider auch zu spät darauf eingehen konnten überhaupt, weil sie eben so spät erst veröffentlicht wurden. Ich finde, dass insgesamt die Texte dadurch weicher geworden sind. Aber ich weiß auch, dass es von bischöflicher Seite auch als Rettung der Texte gesehen wurde oder eingebracht wurde.
Bischof Kohlgraf, waren diese Änderungen in den Texten aus Ihrer Sicht nötig?
Es gab die Möglichkeit, Texte aus den Foren, diese 4 Foren, nämlich Macht und Gewaltenteilung, Frauen in Diensten und Ämtern, priesterliche Lebensform und Sexualität, Sexualmoral, die Texte, die aus den Foren gekommen sind, digital zu kommentieren und Änderungsanträge zu stellen. Das konnte man als Einzelperson, aber natürlich auch als Gruppe. Daran hätten sich mehr Bischöfe beteiligen können, damit rechtzeitig die Synodalversammlung weiß, ah ja, okay, das sind Themen, die finden keine Einmütigkeit oder da gibt's Widersprüche, Einsprüche. Und diese Änderungsanträge wurden dann gesammelt und dann eben in der Frankfurter Versammlung noch einmal durchdiskutiert. Und das an dieser Aktion haben sich Bischöfe zu einem nicht kleinen Teil eben nicht beteiligt. Und das macht es dann schwierig für viele der Synodalen, wenn dann aus der Bischofskonferenz massiv, im Grunde während der Synodalversammlung dann eine massive Änderung oder ein massiver Änderungsantrag kommt, wo man sagt, das hätten die eigentlich alle vorher auch einbringen können. Das ist aber nicht geschehen.
Frau Kohlberger, offenbar haben sich Menschen, die an der Synodalversammlung mitgewirkt haben, zurückgewiesen oder ausgegrenzt gefühlt. Andere haben sich vielleicht von sich aus zurückgezogen, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht liegt es auch an mangelnder Erfahrung im Austausch auf Augenhöhe und entsprechenden Beschlüssen. Nennen Sie als Pfadfinderin doch mal ein konkretes Beispiel, wo man da von katholischer Jugendverbandsarbeit lernen könnte.
Ich glaube, die Synodalversammlung hätte ganz, ganz, ganz viel aus der Jugendarbeit lernen können. Insbesondere natürlich in dem Punkt, wie können wir als große Gruppe mit zum Teil auch unterschiedlichen Meinungen zu gemeinsamen Ergebnissen kommen? Im Sinne von, wie kann eine gute Geschäftsordnung ausschauen? Wie verhalten wir uns auf den Versammlungen? Rote und grüne Karten, das ist ein ganz normales, probates Mittel in der Jugendverbandsarbeit, um Zustimmung oder Ablehnung zum Inhalt der Redebeiträge zu zeigen, nicht zur Person, um zu sagen, okay, eine Sache wird ausgesprochen, es gibt ganz viele grüne Karten, dann muss das wohl nicht nochmal wiederholt werden, sondern eine Zustimmung ist schon zu sehen. Aber auch beim Thema, wie können wir uns eben im Vorfeld einbringen, wie werden Absprachen getroffen, vielleicht auch ja, Delegationen gebildet und sowas. Ganz viele Möglichkeiten. Wir haben uns versucht, so gut wie möglich auch einzubringen und unsere Erfahrungen einzubringen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass, wenn es jetzt dann weitergeht mit dem Synodalen Ausschuss und dem Synodalen Rat, dass da die Erfahrungen, die wir in der Synodalversammlung gemacht haben, aber auch die Erfahrungen, die wir schon seit Jahrzehnten in der Jugendverbandsarbeit machen, dass die damit einfließen können.
Bischof Kohlgraf, könnte der synodale Weg von der katholischen Jugendarbeit lernen?
Das denke ich schon. Ob das jetzt an grünen und roten Karten hängt, das ist so ein bisschen jetzt mittlerweile eine etwas, also für manche Bischöfe nicht nachvollziehbare Aktion, weil es tatsächlich so rüberkam, dass es nicht immer nur um Inhalte oder Sachfragen ging, sondern das war auch oft nicht zu trennen von der Person. Das ist dann schwierig. Ja, wir können natürlich überhaupt von Jugendverbänden, aber wir können insgesamt von der katholischen Verbandsarbeit eine ganze Menge lernen. Wir haben ja auch im katholischen Kirchenrecht einfach auch die Verbände als eine notwendige und legitime Form, wo Menschen auch unabhängig von Bischöfen das Recht haben, sich zusammenzufinden und Kirche mitzugestalten. Also an den Verbänden gerade sieht man, dass Kirche nicht nur eine Kirche ist, die sozusagen aus Bischofsgnaden lebt, sondern wo Menschen ihr Recht wahrnehmen, sich in Verbänden zusammenzuschließen.
Frau Kohlberger, und was ist jetzt Ihr Fazit nach dem letzten Treffen der Synodalversammlung? Welche Beschlüsse bringen denn jetzt aus Ihrer Sicht die Kirche weiter voran?
Ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass wir unter anderem den Beschluss gefasst haben, die Synodalität zu verstetigen und gemeinsam weiter nicht nur im Gespräch zu bleiben, sondern auch gemeinsam weiter Entscheidungen zu treffen. Und für mich persönlich ist es sehr gut, dass wir jetzt einen Text haben zu geschlechtlicher Vielfalt und dass wir endlich die Erkenntnisse, die wir schon ganz lange in den Humanwissenschaften beispielsweise haben, die über die Binarität der Menschen hinausgehen, endlich auch im kirchlichen Raum sozusagen eingesehen haben.
Also, dass es mehr gibt als Mann und Frau.
Ganz genau, ja.
Bischof Kohlgraf, wie sehen Sie es? Was nehmen Sie mit?
Also, ich glaube, dass tatsächlich dieser Gedanke der Verstetigung der Synodalität etwas ist, was uns als Kirche wirklich weiterbringt. Wie das konkret ausgestaltet ist, das war ja auch im Grunde der Knackpunkt in den Einwänden seitens Roms und des Nuntius bei der Bischofskonferenz, der massiv sich gegen sein Bild gewehrt hat, was er vom Synodalen Rat hat. Es wurde immer wieder gesagt, der Nuntius hat ein falsches Bild von dem, was wir unter Synodalem Rat verstehen. Aber ich halte es auch für gut, dass wir solche Einwände ernst nehmen. Und das müssen wir jetzt in den Synodalen Ausschuss bringen. Der Synodale Ausschuss ist sozusagen die Vorstufe dazu, wie das Ganze verstetigt und auch wirklich dann auch in feste Formen, verlässliche Formen gegossen werden kann. Da sitzen Bischöfe, da sitzen Vertreterinnen und Vertreter des ZDK, des Zentralkomitees, aber es sitzen jetzt auch 20 weitere gewählte Vertreterinnen und Vertreter, die an dieser Frage genau weiterarbeiten. Ich glaube, entscheidend für Rom ist, dass nach allen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils und auch des Kirchenrechts selbstverständlich der Bischof eine eigene Rolle hat und am Ende auch die Verantwortung trägt. Aber wie der Bischof seine Verantwortung trägt, wie er zu Entscheidungen kommt, wen er beteiligt, wie er kommuniziert, ich glaube, das sind Fragen, die keineswegs an der Autorität des Bischofsamtes rühren. Ganz im Gegenteil, die meine ich auch, dass die Autorität des Bischofs stärken können.
Jetzt ist es so, Frau Kohlberger, dass Sie ja auch angetreten sind in der Synodalversammlung, um die katholischen Jugendlichen zu vertreten. Sehen die das jetzt auch so positiv?
Ich habe Ihnen nur die wenigen positiven Sachen gesagt. Ich sehe auch sehr viel negativ. Und ich versuche, ein ja, realistisches Bild, auch zum Beispiel über Social Media, aber auch ja, in analogen Treffen der Jugendverbandsarbeit zu geben und zu sagen, okay, das und das konnten wir erreichen. Also beispielsweise, wir konnten unsere Stimmen einbringen und sagen auch, was wir fordern. Und die Forderungen standen ja auch schon mal zum Teil, dann zumindest in den Texten. Aber es hat halt eben auch vieles, es ist vieles nicht gesehen worden. Und ja.
Ein Beispiel?
Beispielsweise eben diese Abschwächung der Texte. Die waren ja zum Teil schon Kompromisstexte oder die waren alle schon Kompromisstexte und wir haben jetzt nochmal mehr Kompromisse gemacht und so viele Kompromisse, wie ich glaube ich in der Jugendverbandsarbeit sonst nicht machen würde. Und ich weiß aber, dass ganz, ganz viele junge Menschen, die uns begleiten, die in unseren Verbänden sind, einerseits diese kleinen Fortschritte sehen und dass sie aber auch zum großen Teil bereit sind, weiter mitzuarbeiten und nicht leise sein wollen, sondern weiterhin laut sein wollen, um das, was uns junge Menschen bewegt, auch weiter in Kirche einzubringen. So. Also die Enttäuschungen sind deutlich sichtbar, Verletzungen auch, aber trotzdem auch den Willen mitzugestalten. Das geht aber vor allem in den Bistümern, wo wir sehen, dass die Bistumsleitung auch bereit ist dazu.
Ich will das nicht relativieren, auch mit den Verletzungen oder mit den Kompromissen. Ich würde so zwei Dinge dazu sagen, aus bischöflicher Perspektive, mit ganz viel Verständnis für das, was Sie, Frau Kohlberger, sagen. Aber es gab auch tatsächlich Bischöfe, die sich fast bis zur Schmerzgrenze auf Kompromisse eingelassen haben, aus ihrer Position heraus. Also das darf man auch, glaube ich, sagen, zu denen zähle ich jetzt vielleicht nicht, aber es gab auch diese Bischöfe, die ähnlich Kompromissbereitschaft zeigen mussten, um überhaupt noch mitgehen zu können. Die Seite gibt's eben auch. Und ich glaube, dass synodale Texte, ich schaue auf die Bischofssynoden der letzten Jahre, ich schaue bis hin zu den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, sind immer auch Kompromisstexte. Das merken Sie daran, dass, wenn Sie etwa die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils durchschauen, auch merken, dass da zum Teil Widersprüche sind, dass sehr unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen. Ich glaube, genau so funktioniert Kirche nun einmal. Ob einem das passt oder nicht, das passt mir als Bischof nicht unbedingt, das passt Ihnen nicht. Aber am Ende werden wir nur weiterkommen, wenn alle Seiten letztlich auch ein Stück Kompromissbereitschaft zeigen, auch wenn es dann für die einen zu straff ist und für die anderen zu lau. Also daraus, das wird immer sein. Gerade wenn wir dann noch eine Weltkirche sind, dann wird eine Kirche in Afrika oder Asien oder Amerika immer auch andere Schwerpunkte setzen als eine Kirche in Europa oder in Deutschland. Und auch damit muss ich ein Stück leben.
Alle Katholikinnen und Katholiken in Deutschland müssen auch damit leben, dass vielleicht dann man wieder eins auf den Deckel bekommt aus Rom, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Die Benediktinerin Emanuela Kohlhaas sagte in einem Interview im Magazin Public Forum zum Synodalen Weg: So wichtig die Themen sind, ich halte ihn für sehr deutsch. Die Methodik etwa, man produziert intellektuell und konzentriert sehr differenzierte, sehr lange Texte. Da guckt ein Papst aus Lateinamerika völlig anders drauf. Sucht Einzelfalllösungen. Für die katholische Kirche finden wir so leicht keine Universallösungen. Es gibt nur im Prozess Lösungen, nur im gemeinsamen auf dem Weg sein. Wo stimmen Sie ihr zu, Bischof Kohlgraf, und wo sehen Sie es anders?
Ich hatte vor einiger Zeit bei der Vollversammlung der deutschen Bischöfe Gelegenheit, mein Zwischenfazit zum synodalen Weg zu ziehen. Und da habe ich den Papst zitiert, genau in dem Sinne: Synodalität heißt nicht, einfach lange Texte zu schreiben. Das war auch nochmal deutlich, etwa im Hinblick auf Segnungsfeiern für Paare. Wir hatten den Bischof Bonny aus Antwerpen da, der auch gesagt hat, ihr macht so viele lange Texte. Also die Belgier, die haben einen zweiseitigen Text veröffentlicht als Hilfe sozusagen für die Seelsorgerinnen, Seelsorger vor Ort, die solche Segnungsfeiern machen. Ich wette, dass bei uns wieder irgendwie ein 100-seitiges Manuale entsteht. Also ich glaube, manchmal ist es gut, weniger ist mehr. Und trotzdem braucht es Texte. Auch der Papst kommt nicht ohne Texte aus. Deswegen kann ich seine Generalkritik nicht teilen. Es braucht Verlässlichkeit und die dokumentiert sich eben auch in Texten, schwarz auf weiß.
Man könnte ja auch sagen, es wird dann ja auch alles in den Bistümern weiterentwickelt. Frau Kohlberger, Sie haben aber eben schon angesprochen, das hängt auch ein bisschen dann vom Bistum ab. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Absolut. Ich komme aus dem Bistum Augsburg, das ist kein Geheimnis. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auf andere Bistümer gucken können und die uns auch mitnehmen in der Umsetzung. Und ich glaube, dass es in Augsburg als ein Beispiel für bayerische Bistümer, also ich könnte ja jetzt auch Eichstätt, Regensburg oder Passau nennen, wo es sehr, sehr schwer wird, diese Umsetzung, und wo auch zwar mündlich Bereitschaft zur Synodalität gegeben wird, aber eben nicht mehr in der Tat. Und ich bin gespannt, ob dieses Mitberaten und Mitentscheiden, also Synodalität, in den Bistümern umgesetzt werden kann. Ich zweifle da noch ein bisschen dran und hoffe aber natürlich da auf die Solidarität der, ja, der Deutschen, der Kirche in Deutschland. Und dafür brauchen wir aber auch diese Texte und diese guten theologischen Begründungen, und um da einfach auch eine Grundlage zu haben, um weiterzuarbeiten.
Es ist jetzt zu hören, es gehe nur mit Trippelschritten voran. Die Bewertung hängt ja auch von der Perspektive ab. Man könnte auch sagen, was wir gerade erleben, ist für die katholische Kirche in Deutschland ein Meilenstein, vielleicht auch für die katholische Kirche weltweit, Bischof Kohlgraf.
Wir gehen erste Schritte, glaube ich, in Deutschland. Ich habe in einer Podiumsdiskussion jetzt die Tage auch auf dem synodalen Weg gesagt, solange wir immer noch von denen und uns sprechen, egal ob bischöflich oder nicht bischöflich, sind wir noch nicht wirklich synodal. Also solange wir immer noch sozusagen die Bischöfe als Gegner, oder die Bischöfe empfinden die anderen als Gegner, sind wir noch ziemlich weit am Anfang eines synodalen Prozesses. Da glaube ich, da haben wir echt noch Lernbedarf. Trotzdem hat der Papst sozusagen einen Prozess auch weltweit eröffnet mit dem synodalen Weg, der in die Bischofssynode mündet, der nicht mehr zurückzufahren ist. Wir hatten jetzt auch die Kontinentalsynode, die auch zeigt, wie Synodalität ganz am Anfang einer Weltkirche stehen kann. Das sind erste Versuche, im Sinne des Papstes auch eine synodale Kirche zu gestalten. Und learning by doing.
Jetzt werden sich auch einige fragen, was ändert sich denn nun konkret für mich in der Kirche? Bischof Kohlgraf, was sagen Sie denn den Frauen, wie zum Beispiel Frau Kohlberger, die sich benachteiligt fühlen im Vergleich zu den Männern in der Kirche?
Das ist natürlich auch wirklich das Kreuz bei der ganzen Geschichte. Jedem, glaube ich, ist klar, dass es einfach Fragen gibt, die eine Bischofskonferenz in einem Land nicht klären kann. Dennoch, die Themen sind in der Welt, und die Themen sind in der Weltkirche. Und da, glaube ich, ist es gut, dass deutlich wird, dass etwa das Thema Dienst und Ämter für Frauen in der Kirche, dass das kein deutsches Sonderthema ist, sondern dass das in vielen Teilen der Weltkirche aufploppt und heute mit anderen Begründungen auch theologisch bearbeitet wird und bearbeitet werden muss, als mit den klassischen Begründungen, die noch vor einigen Jahrzehnten geäußert wurden.
Frau Kohlberger, bei allem guten Willen und aller Hoffnung im Glauben, wie oft haben Sie schon an Austritt gedacht?
Sehr oft. Also ich war noch nie so weit, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich mir einen Termin, um wirklich quasi richtig auszutreten. Aber diese Option ist immer da. Und ich verstehe auch alle, die selbst austreten, weil sie nicht mehr mitgehen können, weil sie so darunter leiden und die Hoffnung verloren haben. Und viele Leute in meinem Freundeskreis sind schon ausgetreten. Ich hatte jetzt erst letztens am Wochenende ein Gespräch mit einem, der gesagt hat, dieser Text aus Rom zu den Segensfeiern hat ihm quasi den letzten Stich verpasst, sozusagen. Ja. Ich glaube, es ist eine Option, und es macht auch ein bisschen freier, zu wissen, dass es eine Option ist, auszutreten. Und das bedeutet ja natürlich nicht, dass ich meine katholische Identität ablege oder meinen Glauben, sondern dass ich mich von dem System befreien kann. Und momentan will ich das aber noch nicht. Und das ist meine Kirche, und ich bleibe sehr, sehr gerne momentan noch drin, sozusagen, und bringe mich ein und gestalte meine Kirche weiter mit.
Ich habe nicht an Austritt gedacht und denke auch nicht dran. Und nicht nur deswegen, weil ich meine Brötchen sozusagen als Bischof dieser Kirche verdiene. Von biblischen Zeiten angefangen gehörte es immer auch dazu, sich auch von anderen Positionen in der Kirche in Frage stellen zu lassen. Ich halte das sogar für zentral für den eigenen Glaubensweg. Ich halte es sogar für problematisch, wenn, das sage ich jetzt für mich persönlich nicht als Wertung über Glaubenswege anderer, ich hielt es für mich für problematisch, mich sozusagen diesem Konflikt auch mit anderen Glaubenszugängen zu entziehen, indem ich sage, ich verlege mein Glaubensleben in mein eigenes Wohnzimmer und das war's dann. Dann werde ich auch geistlich arm, glaube ich. Und es ist nicht tragfähig. Ich glaube, zur persönlichen Glaubensposition gehört auch, dass sich in Frage stellen lassen durch andere. So schmerzlich das auch manchmal ist. Und auch wenn mich die römischen Texte ärgern, ich werde mich mit ihnen auseinandersetzen müssen.
Wir haben ja jetzt viel über Kirchenpolitisches gesprochen. Was ist mit den Werten und den Taten der Nächstenliebe, die Christinnen und Christen gemeinsam leben wollen? Was ist mit der wertvollen jahrtausendealten Kultur, mit den eindrucksvollen Kirchengebäuden, mit der Spiritualität? Auch das gehört ja zur katholischen Kirche. Ist das noch Thema, wenn Sie mit Gläubigen sprechen, Bischof Kohlgraf?
Ja, natürlich. Wobei ich sage, wir machen ja Caritas nicht, um die Kirche gut dastehen zu lassen, sondern wir machen Caritas hoffentlich, um Menschen zu helfen. Und das bezieht sich eben auch auf Verkündigung, das bezieht sich auch auf Kultur, auf Musik, auf Kunst in der Kirche, auf eine gute Liturgie. Das ist ein Gesamt sozusagen, was auch zusammengehört, was eigentlich dem Menschen in seiner spirituellen und auch leiblichen Bedürftigkeit helfen soll. Darum geht es.
Frau Kohlberger, viele sagen, mit der Kirche will ich nichts mehr zu tun haben, aber christlich möchte ich bleiben. Wenn Sie sich Momente vor Augen halten, die Ihnen als Gläubige bislang wichtig waren, geht das Ihrer Erfahrung nach gläubig sein ohne die Glaubensgemeinschaft?
Ich glaube, also dass es geht, aber ich glaube auch, und da stimme ich Ihnen zu, Herr Kohlgraf, dass es auf gewisse Weise eine Verarmung wäre, diese Gemeinschaft zu verlassen, weil wir das eben brauchen, um uns auszuprobieren und auch um miteinander im Gespräch zu sein und gemeinsam zu beten. Und
erzählen Sie doch mal, was Sie jetzt so in den letzten Monaten erlebt haben, für Sie ein inspirierendes Gespräch, ein inspirierendes Erlebnis.
Ich würde sagen, der Austausch mit einigen Menschen, egal ob das jetzt analog ist oder im digitalen Raum, zum Thema, wie glaubst du und was hilft mir und so, also quasi wie kann Kirche und Glaube mir helfen? Und da habe ich einige Gespräche oder ja, also auch Schreibgespräche sozusagen, was mir immer wieder zeigt, das ist gut und da fühle ich mich auch wohl und das ist ein guter Raum sozusagen. Ja, ich möchte noch eine Sache sagen, zu dem sich immer wieder anfragen lassen. Ich glaube, dass einige Menschen auch ganz aktiv verletzt werden durch Kirche und ich glaube nicht, dass es nötig ist, um sich immer wieder verletzen zu lassen. Und dass es dann auch ein Schutz sein kann. So.
Aber das möchte ich auch ausdrücklich ausschließen. Also ja. Es geht nicht um Verletzung, es geht um wirklich guten Austausch von Glaubenserfahrungen, auch die mich in Frage stellen. Aber natürlich selbstverständlich nicht um die Möglichkeit, Menschen zu verletzen.
Ja, so hatte ich Sie auch verstanden. Aber
Frau Kohlberger, was haben Sie denn jetzt persönlich vor? Sie haben jetzt die 4 Jahre Synodalversammlung erlebt. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, ich schließe jetzt erstmal auf jeden Fall meine Promotion ab. Da habe ich jetzt wieder Zeit für oder mehr Zeit, genau im Laufe dieses Jahres noch. Und dann muss ich mal weitergehen und schauen, ob ich in Kirche arbeiten möchte. Also ich habe eigentlich Lehramt studiert. Ich bin dann hoffentlich bald promovierte Theologin, Kirchenhistorikerin und weiß aber noch nicht, ob ich mich darauf einlassen möchte, sozusagen weiterhin und Vollzeit für Kirche zu arbeiten. Das muss ich jetzt für mich noch herausfinden. Und wenn ich diese Frage beantworten kann, dann schaue ich, in welchem Bereich ich arbeiten möchte.
Bischof Kohlgraf, haben Sie schon mal jemanden überzeugen können, nicht auszutreten, sondern dabei zu bleiben in der katholischen Kirche?
Ja, ich bin sowohl im Verwandten- wie im Freundeskreis heftig in der Diskussion.
Möchten Sie das noch ein bisschen ausführen?
Es bleibt ja eine freie Entscheidung, mehr als zuhören und eigene Glaubenszugänge zu formulieren, kann ich dann eben auch als Bischof nicht tun. Da endet dann meine bischöfliche Macht.
Zum Schluss die Frage an Sie, Frau Kohlberger. Wenn Ihnen jemand anvertraut, ich frage mich, wozu bin ich noch katholisch? Was raten Sie der oder dem Gläubigen in so einer Situation?
Ich rate dann meistens zu gucken, was sich gut anfühlt und ob es eben noch passt oder nicht passt. Und ich kann mich da Ihnen nur anschließen. Ich versuche irgendwie authentisch meinen Glauben zu leben und vielleicht darüber auch Vorbild sein zu können und Wege aufzeigen zu können, wie katholisch, christlich gläubig sein heute lebbar sein kann. Und auch, das mache ich auch, indem ich immer wieder meine Erfahrungen zum Beispiel mit Gott teile oder von Gemeinschaft in Kirche, um zu zeigen, so das hält mich gerade und das heilt mich sozusagen auch in manchen Stellen und trägt mich. Und dieser tragende, haltende Gott, der ist ganz wichtig und das kann ich nur zeigen und vielleicht spricht es die andere Person ja an oder auch nicht und dann ist auch okay. So.
Wie ist das bei Ihnen, Bischof Kohlgraf, wenn jemand hin und her gerissen ist? Was empfehlen Sie da? Was kann die oder derjenige tun?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man solche Fragen nicht alleine in seinem stillen Kämmerlein nur für sich löst. Da sehe ich auch den großen Gewinn einer Glaubensgemeinschaft, dass ich Menschen finde, mit denen ich genau über diese Fragen rede. Weil wie in ganz vielen anderen existenziellen Fragen meines Lebens, klar, am Ende muss ich eine persönliche Entscheidung treffen, aber diese persönliche Entscheidung kann ich vielleicht besser treffen, wenn ich im Gespräch bin mit anderen und im Austausch. Und da sehe ich den großen Dienst einer Glaubensgemeinschaft, einer Kirche.
Das heißt konkret, wie könnte das aussehen, wenn jemand Rat sucht?
Gut, wir haben, glaube ich, auch im Bistum Mainz gute, auch institutionelle Angebote von geistlicher Begleitung. Ich hoffe, dass dazu jeder Seelsorger, jede Seelsorgerin auch im Bistum zur Verfügung steht, wenn Menschen wirklich mit existenziellen Fragen unterwegs sind und sagen, ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Eigentlich ist das ja genau das seelsorgliche Angebot. Und das gehört zum Schatz der Kirche, diese Seelsorge anbieten zu können. Also ich kann nur sagen, eine Einladung aussprechen an die Leute, die das wollen, findet einen Ort, auch innerhalb der Kirche, in der ganzen Vielfalt, der zu euch passt. Das können Jugendverbände sein, das können Schulen sein, das können Gemeinden sein und wirklich einfach die Augen aufhalten, finde ich irgendwo einen Seelsorger, eine Seelsorgerin, die für mich passt. Ich hatte jetzt irgendwann ein Gespräch mit einem Mann, der gesagt hat, nach vielem Hin und Her habe ich meine Heimat etwa bei den Kapuzinern in Frankfurt gefunden. So, das ist einfach, die Wege sind sehr, sehr unterschiedlich und die Kirche ist ein bunter Garten mit vielen Blumen. Und dann irgendwann findet man seine blaue Blume, die einem irgendwie hilft.
Das war unser Podcast Lebensfragen mit der Frage katholisch, wozu noch? Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, Frau Viola Kohlberger.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und vielen Dank an Frau Schneider.
Ja, und vielen Dank auch Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf. Allen ein herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren. Es ist toll, wenn Sie über unseren Podcast erzählen, wenn Sie ihn bewerten, teilen und abonnieren. Sie können gern in unsere anderen Folgen hineinhören. Sie können gern den Podcast Mitte April wieder anklicken. Dann ist die nächste Folge online. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder dabei sind. Eine gute Zeit und bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.